Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Und mit Betty Bossi.
Wer in der Schweiz aufgewachsen ist, der kennt Betty Bossi. Über Jahrzehnte stand ihr Name für gelingsichere Rezepte, praktische Küchentipps und die Frage, was kommt heute auf den Tisch?
Nach den Zwiebeln kommen dann Karotten rein, dicke Bohnen, Kartoffeln, Äpfel, Schnittlauch.
Äpfel?
Ja, das verleiht dem Ganzen erst Pfiff. Und dann nehme ich manchmal...
Creola, was soll der Auflauf?
Kein Auflauf, ein Topf.
Der Film Hallo Betty erzählt die Geschichte der Betty Bossi und ein Gespräch mit dem Regisseur gibt's gleich. Wir blicken außerdem auf die britische Filmszene 10 Jahre nach der Brexit-Entscheidung und wir sprechen über das zweitgrößte Filmfestival in Deutschland, das gestern begonnen hat, das Filmfest München. Vor 10 Jahren haben die Briten für den Brexit gestimmt. Das Ergebnis der Abstimmung war knapp, aber in der britischen Filmszene war die Haltung zum Brexit ziemlich eindeutig. Es herrschte weitgehend Entsetzen über den kommenden Austritt aus der Europäischen Union. Man befürchtete, dass der britische Film an internationaler Ausstrahlung verliert. Die Brexit-Befürworter dagegen verwiesen auf die enge Verbindung der britischen Filmindustrie zu den USA, die viel wichtiger sei. Haben sich die Befürchtungen 6 Jahre nach dem offiziellen Austritt bewahrheitet? Christian Berndt hat sich in der britischen Filmwelt umgehört.
Das war der beste Urlaub ever!
3 Freundinnen aus Großbritannien im Urlaub auf Kreta. Was als großer Teenager Spaß beginnt, wird zur traumatischen Erfahrung psychischen und sexuellen Gruppenzwangs. Der 2023 in Cannes ausgezeichnete britische Film How to Have Sex ist in gewisser Weise typisch für Filme junger Filmschaffender der Post-Brexit-Zeit in Großbritannien, meint der Filmkritiker bei Screen Daily und The Independent, Geoffrey McNabb.
Molly
Manning Walker erzählt von jungen Britinnen, die prägende Erfahrungen in Europa machen, so McNabb, ähnlich wie auch der vielfach ausgezeichnete Debütfilm von Charlotte Wells, After Sun, aus dem Jahr 2022, meint er. Junge britische Filmschaffende beschäftigen sich heute intensiver mit Europa als noch vor 10 Jahren, so McNabb. Der Brexit sei ein Paradox. Vorher habe sich die britische Filmindustrie eher außerhalb europäischer Institutionen bewegt. Seit den 90er Jahren war Großbritannien zum Beispiel nicht mehr am europäischen Filmförderungsfonds Eurimage beteiligt. Man habe sich eher in Richtung USA orientiert. Doch seit dem Brexit suche man engere Verbindungen zu Europa. Jeder in der britischen Filmindustrie war entsetzt über den Brexit, meint McNabb. Zu einem wirtschaftlichen Rückgang der britischen Filmindustrie sei es allerdings nicht gekommen. Aber gerade Independent-Filmschaffende seien bitter enttäuscht gewesen. Regisseure wie Ken Loach könnten ihre wichtigsten Filme nicht ohne europäische Partner drehen. Auch für Filmfestivals hat sich einiges geändert, meint der Leiter des UK Film Festivals London, Murray Woodfield. Das Festival ist absolut international und hatte immer enge Verbindungen zu europäischen Filmproduktionen, meint Woodfield. Aber die europäischen Einreichungen hätten seit dem Brexit abgenommen. Ein Grund dafür ist auch, dass das UK Film Festival keine von Filmkritikern gekürte Auswahl der besten europäischen Filme mehr zeige. Dafür gab es vor dem Brexit europäische Fördergelder und ohne die musste das Festival diese Reihe einstellen. Trotzdem pflegt das UK Film Festival weiterhin enge Kontakte zu europäischen Festivals, meint Woodfield, und britische Filme sind nach wie vor auf Festivals wie der Berlinale vertreten. Allerdings sei es für britische Filmproduktionen erheblich schwieriger geworden.
We've lost the ability to collaborate easily with European production companies.
Co-Produktionen mit europäischen Produktionsfirmen sind komplizierter geworden, auch weil seit dem Brexit das Reisen durch die eingeschränkte Freizügigkeit erschwert ist. Dann fehlen britischen Filmproduktionen hunderte Millionen Euro EU-Filmförderung und Filmschaffende aus allen Gewerken finden schwere Arbeit bei europäischen Produktionen. Denn in der EU gilt eine 90-Tage-Aufenthaltsbegrenzung für Briten, das macht es unattraktiv, sie einzustellen.
So we have less work as filmmakers, as actors, because there's less co-productions with Europe.
Das heißt, es gibt weniger Arbeit für britische Filmschaffende und das bedeutet ein Schrumpfen des Talentpools, so Woodfield. Und die Zusammenarbeit mit den USA sei kein Ersatz, weil sie alleine wegen der Flugkosten viel teurer ist. Zwar produziert Hollywood viel in Großbritannien, aber davon profitiert nicht der britische Film, meint Woodfield. Die Studios seien lediglich Dienstleister für US-Produktionen. Und kulturell stünde Europa den Briten viel näher als den Amerikanern. Die kulturellen Verbindungen zu Europa existieren weiter, meint auch die Kulturwissenschaftlerin am King's College London, Kirsty Warner. Ob der Brexit wirtschaftliche Nachteile für die britische Filmindustrie gebracht hat, sei schwer zu beurteilen, aber für Kunstschaffende sei es sehr viel komplizierter geworden.
Probably one of the biggest things that people have spoken to me about is Creative Europe.
Eines der wichtigsten Probleme für britische Kulturschaffende sei der Wegfall von Creative Europe. Dieses Kultur- und Medienförderungsprogramm der EU bietet nicht nur finanzielle Unterstützung für kulturelle Projekte, sondern es fördert auch die Zusammenarbeit europäischer Kulturschaffender. Diesen Austausch vermissten die britischen Kulturschaffenden, meint Warner. Außerdem gäbe es in Großbritannien zu wenig Kompensation für die ausgefallenen kulturellen EU-Förderungen. Hinzu komme, dass seit der Brexit-Abstimmung viel passiert ist. Etwa die Corona-Pandemie, die gleichzeitig mit Großbritanniens Austritt aus der EU begann und internationale Kooperationen zusätzlich erschwerte. Inzwischen spricht sich in Umfragen eine Mehrheit der Briten zwar für einen Wiedereintritt in die EU aus, die Gesellschaft bleibt in dieser Frage aber weiterhin gespalten, so Warner.
The UK is incredibly divided in that sense, and I think it still is today.
Die Kulturwissenschaftlerin Kirsty Warner im Beitrag von Christian Berndt über die britische Filmszene 10 Jahre nach der Entscheidung für den Brexit. In München ist gestern Abend der rote Teppich ausgerollt worden. Das Filmfest München hat begonnen. Es ist das größte Sommerfestival für Film in Deutschland und seit Jahrzehnten ein Ort, an dem sich internationale Stars, junge Talente und das Publikum begegnen. Hier werden neue deutsche Produktionen entdeckt, große Namen des Weltkinos geehrt und Filme gezeigt, die von den Themen und Konflikten unserer Gegenwart erzählen. Wie sich das Festival in einer Zeit von Streaming und gesellschaftlichen Umbrüchen positioniert und was es in dieser Ausgabe zu bieten hat, darüber habe ich vor der Sendung mit dem künstlerischen Leitungsduo des Filmfests München gesprochen und ich wollte wissen, 3 Jahre nach ihrem Start als künstlerisches Leitungsduo, woran sollen die Besucherinnen und Besucher sofort erkennen, das ist das Filmfest von Julia Weigel und Christoph Gröner?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Natürlich zum einen an der Balance zwischen dem lockeren, lässigen, heißen Sommer und dann, dass hier wirklich alle Stars aus Deutschland, aus dem Kino und dem Fernsehen bei uns versammelt sind und hier ihre Weltpremieren selbst präsentieren und gleichzeitig wir ein Festival der internationalen Entdeckungen sind.
Nun ist es auch so, also Streaming macht Filme jederzeit verfügbar, Premieren wandern auf Plattformen. Welche Aufgabe erfüllt denn ein Festival wie das Filmfest München in dieser Situation?
Es ist tatsächlich so, dass wir in einer Zeit leben, wo es um Aufmerksamkeit geht, wie man überhaupt über Kunst und eine breite Wirksamkeit von ihr diskutieren kann. Vor allem ist für uns einfach Festival ein Live-Erlebnis. Kino ist einfach live mit Film und Publikum ein Erlebnis entstehen zu lassen. Und insofern sehen wir uns als Entdeckungsplattform für neue Talente. Das sieht man ja insbesondere im deutschen Kino. Und das ist für uns auch so eine Aufgabe als Festival, tolle Filme, die neu entstehen, zu begleiten. Und natürlich in diesen Zeiten der knappen Aufmerksamkeit, von knappen Budgets an Zeit, aber auch an Geld, ist es auch eine Aufgabe, klar, so denken wir, leichte Zugänge zum Kino zu schaffen.
Viele Filme, deutsche Filme, haben in München Weltpremiere in der Reihe Neues Deutsches Kino, eine Reihe, die sich seit Jahrzehnten quasi als Seismograf des deutschen Films versteht. Welches Bild der Gegenwart zeichnen die Filme denn in diesem Jahr?
Oh, ein satirisches Bild, ein saftiges, ein kritisches, vielschichtiges Bild, das oft genug mit sehr scharfem Humor unsere Gegenwart seziert. Auch wenn es zum Beispiel einen Film wie Bärenjagen gibt, der im 19. Jahrhundert spielt, aber eigentlich ein Film über Opportunismus und Anpassung unter der Bedingung von einem schwierigen politischen System einfach spricht. Dies ist sehr ironisch aufgegriffen und es gibt natürlich viele andere Filme, wie zum Beispiel Identity oder andere Filme, die immer mit einem großen Geist für Unterhaltung und Performativität trotzdem sehr genau politisch sezieren, in was für einer Zeit wir leben.
Und worum es uns ja immer geht mit der Reihe Neues Deutsches Kino, ist wirklich diese perfekte Mischung aus ganz jungen, neuen, frischen Talenten, die mit ihren Abschlussfilmen und Debütfilmen zu uns nach München kommen als Weltpremieren und gleichzeitig aber auch etablierte Stimmen dazu zu kuratieren. Und da freuen wir uns in diesem Jahr natürlich sehr, dass Jutta Brückner zu uns kommt mit ihrem neuen Film Im Spiegel meiner Mutter. Und da steckt schon ein Thema im Titel drin, nämlich Mutterschaft. Sehr viele Filme in der Reihe Neues Deutsches Kino setzen sich tatsächlich mit Mutterbeziehungen auseinander. Die Herausforderungen, aber auch die Chancen.
Jutta Brückner bekommt ja auch einen Ehrenpreis in diesem Jahr. Auch das eben Neues Deutsches Kino. Ich glaube, sie ist 85 Jahre.
Exakt. Wir können es tatsächlich auch nicht zu oft betonen, wie schön manchmal die Zufälle sind. Genau. 2 Tage vor der Eröffnung des Filmfest München feiert Jutta Brückner ihren 85. Geburtstag. Es ist rund 50 Jahre her, dass sie ihren ersten Film gemacht hat. Tue recht und scheue niemand, den wir auch zeigen werden. Und jetzt wirft sie noch einmal diesen Film Im Spiegel meiner Mutter zu uns nach München. Und darüber freuen wir uns, dass wir diesen riesigen Bogen schlagen können und ja auch gemeinsam mit ihr und Margarete von Trotta tatsächlich über die Zeit in den 70ern und heute sprechen können.
Und tatsächlich, wenn wir über Impulse reden, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass Jutta Brückner ein unglaublich frisches, impulsreiches, feministisches Kino vorgelegt hat und wirklich diese Trilogie zu Ende bringt mit ihrem neuen Film Im Spiegel meiner Mutter. Wir haben erst gestern nochmal über Hungerjahre geredet, wie intensiv, wie frisch, auch wie radikal und hart dieser Film aus den späten 70ern oder um 1980 ist. Und darüber zu reden, was die Impulse im neuen deutschen Film waren und wie heutiger Film auch so radikal die Gesellschaft hinterfragen kann, das wird sicherlich bei diesem Filmtalk thematisiert werden.
Also radikale filmische Ansätze. Sie hatten auch kurz den Film Identity erwähnt. Auch ein Film, der ja Fragen von Identität, Zuschreibung, kultureller Aneignung aufgreift. Wie sehr versteht sich denn das Filmfest auch als Ort, an dem gesellschaftliche Debatten verhandelt werden sollen?
Naja, zuerst mal reden wir einfach über Filme, die in gesellschaftliche Debatten eingreifen wollen. Und da ist es ein wahnsinniges Glück, diese kongeniale Verfilmung dieses tollen Buches von Mithio Sanyal einfach zeigen zu dürfen. Der Film geht eben seinen eigenen Weg, weil er auch so ein besonders performativer Film ist. Ein Film, der unterhalten will und der aber nie einen Kompromiss in diesen gesellschaftlichen Fragen macht. Also hat man ganz vielleicht mit die schwierigsten Fragen über Identität, über Zuschreibung, die wir heute in der Gesellschaft haben. Und das wird aber in einer Komödie verhandelt. Was ich persönlich sagen würde, ist, unser Festival ist immer so politisch wie die Filmemachenden selbst. Und da sie nun sehr politische Filme mache, freuen wir uns auch sehr auf die Diskussion, die sicherlich sehr bemerkenswert sein wird.
Und das passt so wunderbar zum Filmfest München, weil wir denken, dass eine Kulturplattform, wie wir sie sind und wie viele andere Einrichtungen es genauso sind, muss Fragen stellen dürfen, aber nicht unbedingt immer die Antworten liefern müssen. Und darum geht es doch genau in unserer Zeit, dass wir diese Dialogräume wieder öffnen und unterschiedliche Meinungen auch zulassen können.
Und angeknüpft an einen Film und vielleicht nicht bei Pressekonferenzen Social Media mäßig aufbereitet. Wir haben jetzt über den deutschen Film gesprochen, aber natürlich gibt es auch sehr viel internationale Filme, unter anderem auch eine kleine Reihe This is America, die sich unabhängigen Produktionen aus den USA widmet. In den Zeitraum des Festivals fällt ja auch das Jubiläum 250 Jahre USA und die USA und das Bild von den USA wird natürlich auch in Europa stark diskutiert und auch in Filmen reflektiert. Welche Perspektiven auf die amerikanische Gegenwart interessieren Sie denn bei dieser Reihe besonders?
Es hat uns einfach gezeigt, dass das amerikanische Independent-Kino einfach lebt und sehr viele unterschiedliche Facetten gerade zu bieten hat. Und deshalb reisen wir jedes Jahr zu Sundance und zu South by Southwest, um dort wirklich die neuen, jungen Talente aufzuspüren, aber auch die etablierten Stimmen des unabhängigen Kinos zu uns zu bringen. Und das beste Beispiel ist in diesem Jahr wahrlich unser Abschlussfilm See You When I See You von Jay Duplass. Wir können gleichzeitig da auch noch David Duchovny als einen der Hauptdarsteller des Films ehren mit unserem Cinemerit. Und gleichzeitig haben wir den neuen Film von Josephine Decker, Chasing Summer. Wir haben auch Chili Finger, wir haben Ugly Cry und Hot Water. Das sind alles Titel, die die Bandbreite des unabhängigen Kinos Amerikas gerade zeigen. Es ist wild, es ist auch wieder lustig und unterhaltsam. Gleichzeitig werden dort auch politische Themen einfach abgebildet und verhandelt. Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Land und Stadt, zwischen politischen Identitäten und Meinungen. All diese Themen finden sich in all diesen Filmen wieder.
David Duchovny ist schon gefallen, der Name, einer der beiden Ehrenpreisträger. Wir müssen noch kurz über die Cinemerit-Preisträger sprechen. David Duchovny auf der einen Seite, Tony Servillo auf der anderen Seite, ein Schauspieler, ja, der das europäische Autorenkino maßgeblich geprägt hat. Was macht ihn für Sie zu einer Schlüsselfigur des Gegenwartskinos?
Tony Servillo ist natürlich wirklich eine Schlüsselfigur des Gegenwartskinos, weil es niemand anderen gibt, der so viele politische Tiere verkörpert hat. Er hat ja tatsächlich auch unter anderem Berlusconi gespielt, aber auch Andreotti und in La Grazia eben einen scheidenden, in seinem jüngsten Film, einen scheidenden Ministerpräsidenten italienischen, der vor großen moralischen Fragen steht. Also mit wenig Bewegung im Gesicht stand er für die ganz großen Fragen, die Politik und Moral zu bieten haben. Und ihn gerade jetzt nach München zu holen, ist einerseits, so glauben wir, ein sehr schöner Moment, passt sehr gut zu 2026, aber auch ganz ehrlich gesprochen, dieser Wunsch besteht seit 15 Jahren und jetzt klappt es endlich. Das freut uns also wahnsinnig. Und David Duchovny steht für das Festival der Entdeckung, von dem Jule immer wieder geredet hat, weil es uns immer ein Bedürfnis ist, Künstler mit vielen Facetten auszuzeichnen.
Das künstlerische Leitungsduo Christoph Gröner und Julia Weigel über das Filmfest München, das hat gestern Abend begonnen und geht noch bis nächsten Sonntag. Und gleich gibt es ein Gespräch zu einem Film, der in der Reihe Neues Deutsches Kino läuft und der eben schon erwähnt wurde, Identity, basierend auf dem Roman von Mito Sanyal. Morgen feiert beim Filmfest München die Verfilmung von Mito Sanyals viel diskutiertem Roman Identity Premiere. Regisseurin Randa Shahut erzählt darin von der Studentin Nivedita, deren Welt ins Wanken gerät, als ihre gefeierte Professorin für postkoloniale Studien als Hochstaplerin entlarvt wird. Jahrelang hatte sie sich als Person of Color präsentiert, ist aber eigentlich weiß. Aus einem persönlichen Schock für Nivedita wird eine Debatte über Identität, Herkunft, Repräsentation und die Frage, wer eigentlich bestimmen darf, wer wir sind. Mit Randa Shahut habe ich über die Adaption dieses außergewöhnlichen Romans gesprochen und über die Bedeutung, die es für sie hat, dass ihr Film beim Filmfest in München Premiere hat.
Also eine sehr große. Ich hatte schon mal einen Kinofilm und der wurde abgelehnt. Insofern freue ich mich total, dass es jetzt diesmal geklappt hat. Das ist ja nicht so häufig, dass man die Chance bekommt, einen Kinofilm zu machen. Und wenn dann so ein schönes deutsches Festival zusagt, ist das eine ganz tolle Chance für den Film.
Ja, der Film kommt dann ja auch im November ins Kino. Jetzt aber erstmal die Premiere beim Filmfest. Die Vorlage für den Film ist ja der Roman von Mito Sanyal. Ein Roman, der sich ziemlich jeder Eindeutigkeit verweigert, ständig die Perspektiven wechselt. Jede Figur hat gleichzeitig Recht und irrt. Was hat Sie an dieser Offenheit für die Verfilmung interessiert?
Ja, also zunächst einmal war es so, dass Roman Paul hat mir diesen Roman zugeschickt und einfach gesagt, du musst den jetzt lesen und dann sprechen wir. Und ich habe wenig Zeit zu lesen, bin dann immer so, Gott, so wahnsinnig dicker Wälzer. Und ich habe den wirklich aufgesogen, eininhaliert, weil das war so das erste Mal, glaube ich, dass jemand so mein Lebensgefühl in Worte gefasst hat. Also da rede ich jetzt erstmal von der Hauptfigur. Also MeToo hat auf so ganz, ganz feine Art beschrieben, wie man sich fühlt, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie man sich fühlt. Also Nivedita ist eben in diesem Dazwischen, zwischen diesen Kulturen hängt sie fest und ihr Bild von sich selbst ist ganz unscharf. Und ich glaube, das hat mich ganz zuvorderst als allererstes super tief berührt, so, dass jemand das so beschreiben kann. Und dabei geht es nicht so um zwei Kulturen, ein Mix aus Frankreich, Deutschland oder so, sondern eben dieser Mix aus einer privilegierten Kultur und einer benachteiligten Kultur. Also In meinem Background ist es so, dass mein Vater ist Syrer und meine Mutter ist Deutsche. Also mein Vater hat immer so ein bisschen so einen Heldenstatus als Underdog in Deutschland. Und meine Mutter gehörte zu so einer komischen Hamburger Schickeria. Und weder da noch da gehörten wir als Kinder irgendwie rein. So, das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr besonders ist an Mitus Roman. Dieses Lebensgefühl von Nivedita, wie sie das beschreibt. Der hat auch sehr viel Humor. Ganz, ganz tolle Methode, tiefe und auch schwierige und auch schmerzhafte Themen mit so viel Humor zu behandeln, ist wirklich auch ein Fest dann beim Lesen gewesen.
Und dann natürlich die Herausforderung dafür, dann Bilder zu finden. Ist ja ein Roman, der, ja, wie Sie schon sagten, mit sehr viel Humor arbeitet, mit sehr viel, ja, besonderer Sprache, auch theoretischen Gedankenkonzepten. Wie übersetzt man das dann in Bilder und Emotionen? Was waren da die Überlegungen, die Sie angestellt haben?
Von Beginn an, mein Vorgehen war sehr intuitiv zu entscheiden, was für ein filmisches Mittel passt zu dieser oder jener Szene. Was man sagen muss, ist, dass die Drehbuchautorin Friederike Jehn hat erstmal einen ganz großartigen Job gemacht, das überhaupt in so eine dramaturgische Form zu bringen, weil der Roman ist sehr collagenhaft und ein Film hat nun mal 90 Minuten, 100 Minuten und braucht bestimmte Parameter, damit es überhaupt als Filmgeschichte funktioniert. Und das Gerüst war sehr stark und das hat sich auch nicht geändert. Was wir dann tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben mit ganz vielen verschiedenen Mitteln, die sich auch nicht unbedingt wiederholen, gearbeitet. Ich habe da Tanz, obwohl es eher Bewegung, Elemente, viel Surreales. Und das alles habe ich versucht so einzusetzen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwie unorganisch ist. Es sich einfach logisch ergibt, aus der Geschichte heraus, aus dieser schillernden Hauptfigur heraus. So war der Ansatz.
Genau, Constanza Makras hat die Choreografie gemacht. Man sieht dann ab und zu, wenn es um Diskussionen geht, an der Uni zum Beispiel, die StudentInnen nach vorne, nach hinten sich bewegen, irgendwie sehr rhythmisch inszeniert. Es taucht Kali auf, eine Figur, die zwischen Mythos, alter Ego, innerer Stimme von Nivedita auftritt. Auch da weiß man nicht, ist die real, ist die nicht real. Also genau das, was sie beschrieben haben. Wenn wir nochmal auf die Figur erstmal der Professorin kommen, Saraswati. Sie tritt als Person of Color auf, aber es wird enthüllt im Laufe des Films, dass sie eigentlich weiß ist. Es provoziert sofort sehr viele moralische Urteile. Ihr Film interessiert sich aber auch für die Motive dieser Figur. Warum war es Ihnen wichtig, sie nicht als reine Betrügerin darzustellen?
Im Grunde genommen ist es natürlich völlig klar. Meine Haltung dazu ist ganz klar, es ist anmaßend, respektlos und ein absolutes No, weil indem du dich verkleidest, kannst du nicht eine Kultur annehmen, vor allem nicht eine unterdrückte Kultur, weil eine benachteiligte Kultur hat sich über Generationen, die trägt sich weiter. Das ist ein bisschen was in den Knochen steckt. Da gibt es kein Hopping. Insofern ist, was sie tut, da sie es im öffentlichen Raum tut, sie kann es zu Hause verkleiden, sag ich mal, aber was sie im öffentlichen Raum tut, ist eine ganz klare Verfehlung. Was aber unglaublich spannend ist, ist, was sie unterrichtet und was sie den jungen POC-StudentInnen an Kraft gibt, ist alles wahr und hat ja Gehalt und hat auch eine Existenz. Also die sind an ihr gewachsen. Und darauf will der Film auch eingehen, was sie ihnen eigentlich sagt, wie sie ihnen hilft, auch aus so einer Opferrolle herauszutreten. Was für neue Lebensperspektiven sie der jungen Generation so auf den Weg gibt, ist ganz, ganz stark. Und noch einen vielleicht zurück, jetzt springe ich einmal zurück, weil Sie was von Constanza Makras gesagt haben. Es war von Anfang an klar, dass in dem Film so wahnsinnig langweilige, unfilmische Situationen sind. Also jemand redet vorne und hinten sitzen Leute und hören zu. Das ist ja hochgradig unfilmisch. Und ich glaube, was ich meinte vorhin mit poetischer Übersetzung ist, wie könnte das aussehen, wenn Menschen zuhören? Wie könnte das als körperliche Bewegung aussehen? Und daraus ist dann die Choreografie entstanden.
In dem Zusammenhang vielleicht auch die Frage, die schon erwähnte Figur Kali, die auch auftritt als Gefährtin von Nivedita, die ja durch die Enthüllung von Saraswati in eine eigene Identitätskrise gestürzt wird. Welche Funktion erfüllt Kali für das Nachdenken über Identität und auch für den filmischen, visuellen Zusammenhang, über den Sie gerade sprachen?
Kali, erstmal haben wir ein wahnsinniges Glück gehabt mit dem Cast. Sabrina Setlow, die hat so eine Mischung aus Eleganz und Anarchie, finde ich, und eine Präsenz. Das ist ja auch gar nicht so einfach, eine Göttin darzustellen, ohne dass man dann so in so eine komische, folkloristische, seltsame Überhöhung kommt. Und Sabrina hat etwas Erhabenes, hat eine wahnsinnige Eleganz und gleichzeitig aber so was Sprengendes. Aber die Idee ist, wir, die wir so dazwischen hängen, haben ja so die Tendenz, nirgendwo anzuecken und nicht so richtig eine Position zu beziehen, gleichzeitig aber auch niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Und ich glaube, was sie verkörpert, ist, Nivedita wirklich zu sagen, tu doch einfach, was du denkst, mach, was du glaubst, folge deiner Kraft. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ihre Funktion.
Nivedita versucht da irgendwie ihre Position zu finden, auch dieser Professorin gegenüber, die sie so verehrt, aber auch dem Unrecht, was sie empfindet, was ihr und ihrer Community geschehen ist aufgrund dieser Lüge. Und gleichzeitig wird hinter ihrem Rücken dann eine Empörungswelle losgetreten über Social Media. Da wird sehr radikal geurteilt. Was hat sie an dieser Dynamik der digitalen Empörung interessiert?
Genau, was ich spannend finde erstmal an Nivedita ist, sie möchte festhalten an dem, was sie geliebt hat an ihrer Professorin und möchte nicht, dass das keine Gültigkeit mehr hat. Sie muss verstehen, warum diese Person getan hat, was sie getan hat. Und der Film gibt ihr ein ums andere Mal keine Antwort, bis sie tatsächlich einfach merkt, sie braucht die gar nicht. Sie kann sich selbst mit sich selbst finden. Und dann lässt sie die los und alles wird viel, viel besser. Ne? Aber du spürst Nivedita, du merkst auch, dass sie die eigentlich Stärkste ist, weil sie nicht sich hinreißen lässt, in eine radikale Position für oder dagegen zu verfallen. Aber du spürst auch, oder was mich auch überrascht hat, wie sehr mich selbst, also diese Demo so aufgeheizt zu inszenieren, war total erfüllend für mich. Also ich habe auch sehr großen Anteil von mir da reingebracht, eine Wut oder auch eine starke Entladung von ganz viel Schmerz. Und der war mir auch wichtig, dass der sich zeigt.
Also Sie würden schon sagen, diese Wut können Sie gut nachvollziehen, dass einmal mehr, also eine Person, der man geglaubt hat, dieses Leid nochmal extra zufügt und im besten Wissen und Gewissen hinterher sagt, wieso, ich habe doch auch alles Recht, dass meine Identität fluide ist. Warum habt ihr denn nur das Recht? Und ihr müsst mich doch auch verstehen, das ist ja Saraswatis Argumentation. Erstens, ich habe euch empowert, aber andererseits auch, ich habe erkannt, dass Rassismus ein Problem ist. Ich komme aber aus den rassistischen Strukturen nicht raus, wenn ich nicht meine Identität ändere. Also, was ist euer Problem?
Sie sagt wörtlich, wenn ich das privilegierte weiße System ablehne, muss ich mich doch mit Hass davon abwenden. Also ich kann doch gar nicht drin bleiben, wenn ich es so zutiefst ablehne. Also muss ich doch die Seiten wechseln. Und das ist so gut gemeint, aber es ist natürlich Quatsch, weil du bist geboren in das, was du geboren bist, aber du kannst es ja verändern, nur als du. Und das ist auch viel, ne? Also es ist sehr, sehr viel wert. Also, und da, das ist ein bisschen, was Saraswatis Haltung ist. Ich kann verstehen und auch wirklich fühlen, und ich habe es auch versucht, sehr emotional und aufgeheizt zu inszenieren, dass das eine unglaubliche Wunde ist, in die sie reinsticht. Und wenn die Wunde aufgeht, kommt sehr viel Schmerz raus. Und der Schmerz ist nicht schön, der Schmerz ist hässlich, laut, grob, gewalttätig fast, aber das ist wahr, also das ist so. Ja. Der Film endet ja trotzdem auch wie der Roman mit dem Satz Let love flow like a river, weil am Ende führt ans Ziel wahrscheinlich doch, wenn es irgendwie geht, die Umarmung oder der Glaube daran, dass die Welt groß genug ist für uns alle und dass wir auch uns respektvoll alle verhalten und behandeln können. Ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht, was vielleicht schön wäre, wenn der Film das so ein bisschen transportiert.
Randa Shahut über den Film Identity, der feiert morgen beim Filmfest München Premiere und kommt im November ins Kino. Das Superheldenkino steckt seit einigen Jahren in einer Krise. Marvel kämpft mit Ermüdungserscheinungen und bei DC ist nach zahlreichen Fehlstarts gleich ein ganzes Filmuniversum abgewickelt worden.
Unter der Leitung von James Gunn soll nun alles neu werden. Nach Superman startet jetzt mit Supergirl bereits der zweite Kinofilm des neuen DC-Universums. Regie geführt hat Craig Gillespie, bekannt durch Filme wie I, Tonya oder Cruella. Dieser Film erzählt auf der Metaebene davon, wohin DC künftig will. Meine Kollegin Anna Wollner hat Supergirl gesehen.
Bist du bereit?
Okay. Okay, sieht nicht so aus, als würde das hier gut ausgehen. Also für euch. Ich meine, will noch jemand aussteigen? Nein?
Craig Gillespies Supergirl, gespielt von Millie Alcock, hat so gar nichts von der freundlichen Cousine Supermans. Lange wurde sie als weibliche Variante des großen Helden interpretiert. Gillespie macht eine dauerbetrunkene, pöbelnde, prügelnde und ruppige Antiheldin aus ihr.
Spielt weiter. Wisst ihr, so wie auf der Titanic. Ja. Okay, Jungs. Finger am Abzug.
Eine der ersten Szenen setzt den Ton. Kara Zor-El sitzt in einer heruntergekommenen Weltraumbar, trinkt, sucht Streit und legt sich mit einer Gruppe intergalaktischer Gangster an. Diese Supergirl will niemandem ein Vorbild sein, sie will vor allem ihre Ruhe und Rache für ihren schwer verletzten Hund Krypto. James Gunn, einst der Erfinder der Guardians of the Galaxy, legt Supergirl bewusst als Gegenentwurf zu Superman an. Während Clark Kent auf der Erde in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen ist, hat Kara den Untergang Kryptons bewusst erlebt, hat ihre Welt verloren, ihre Eltern sterben sehen und wurde anschließend mit den Erwartungen konfrontiert, genauso zu sein wie ihr berühmter Cousin. Ein Trauma, das ihr Handeln prägt. Die Superkräfte sind mehr Belastung als Geschenk.
Warum konntest du das nicht auf meinem Planeten?
Meine Kräfte habe ich von der gelben Sonne. Die rote Sonne macht mich normal.
Und warum hast du dich für eine rote Sonne entschieden?
Naja, wenn ich so bin, haut der Whisky nicht so rein.
Die 2026er-Version von Supergirl erinnert an eine weibliche Version von Hancock. Impulsiv, selbstzerstörerisch, zynisch, ständig auf der Flucht vor Verantwortung. Die Vorlage ist Supergirl, Woman of Tomorrow von Tom King. Der Film wirkt wie ein Space-Western, ein Roadmovie zwischen Raumstationen, Wurmlochbussen und heruntergekommenen Außenposten. Die Produktionsdesigner beschreiben ihr Setting als bewusst schmutzige, gelebte Weltraumvariante, weit entfernt von den sterilen Oberflächen vieler anderer Superheldenfilme. Ein klares Zeichen für die Richtung, die James Gunn für das DC-Universum einschlägt. Eine Art Gradmesser. Als einzelnes Kinoerlebnis wirkt Supergirl kalkuliert und emotional distanziert.
Als ich dich um Hilfe gebeten habe, wusste ich nicht, was du alles kannst.
Ja. Du hast das Große losgezogen.
Jahrelang haben Superheldenfilme versucht, sich gegenseitig zu übertrumpfen. In Größe, Lautstärke und am Ende der Austauschbarkeit. DC versucht jetzt, Vielfalt zum Prinzip zu machen. Nicht nur ein Tonfall soll alles dominieren, sondern die Varianz. Superman ist als optimistisches Einwanderungsmärchen angelegt. Supergirl als raues Weltraumabenteuer. Kommende Abenteuer sollen Horror, Fantasy und Krimi abbilden. Jeder Film soll sich anfühlen wie ein eigenes Comicheft mit einer Ästhetik und Handschrift.
Mit solchen Fähigkeiten kannst du es ganz sicher mit Krem aufnehmen.
Hör jetzt auf. Wir suchen ja zusammen nach Krem. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mich breitgeschlagen. Du hättest es so oder so gemacht. Im besten Fall wirst du entführt. Im schlimmsten Fall versaust du es für uns beide. Ich hoffe, ich kann noch meinen Hund retten. Tu einfach, was ich sage. Verhalte dich ruhig und stirb nicht.
Für das DC-Universum ist Supergirl ein wichtiger Moment. Nicht etwa, weil der Film außergewöhnlich ist, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Bilder sind seelenlos, die emotionalen Konflikte der Figuren werden immer wieder von Franchise-Mechanismen überlagert. DC geht es um etwas anderes, mit der Formelhaftigkeit des eigenen Universums zu brechen.
Ein Unsterblicher mit dem Gottkomplex hat jeden auf seinem Planeten gekillt. Echt humorlos.
Auch DC und James Gunn haben mittlerweile verstanden, dass im Superheldenkino der Gegenwart nicht mehr die Größe des eigenen Universums ausschlaggebend ist, sondern die Eigenständigkeit der Filme. Die Erkenntnis ist da, aber der große, erhoffte Wurf ist Supergirl. Deswegen noch lange nicht.
Das sagt Anna Wollner über Supergirl. Der läuft jetzt in den Kinos. Alexandre Kobarice ist so etwas wie ein Shootingstar der internationalen Filmszene. Der junge georgische Regisseur hat an der DFFB in Berlin studiert. Sein zweiter Film, Die verträumte Flaneur-Erzählung »Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen?« die lief 2021 bei der Berlinale im Wettbewerb und war ein Publikumsliebling. Das Kino von Kobarice gilt als poetisch, märchenhaft und versponnen. Man könnte auch sagen, dass es aus der Zeit gefallen ist oder in einer ganz anderen Zeit spielt. Sein neuer Film »Dryleaf« hat seine Weltpremiere letzten Sommer in Locarno gefeiert und kommt nun in die Kinos. Wir tauchen jetzt ein in Kobarices Märchenwelten und zwar mit meiner Kollegin Anke Lewicke. Anke, lass uns mit dem Titel beginnen, Dryleaf. Das klingt poetisch, ist aber ein Begriff, der erstmal aus dem Fußball kommt. Beschreibt einen Ball, der eine schwer vorhersehbare Flugbahn nimmt und scheinbar wie ein trockenes Blatt im Wind zu Boden segelt. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Naja, man sieht ja auch immer wieder Blätter, die durch das Bild schweben, deren Flugbahn wir nicht so richtig einordnen können. Und der Film übernimmt einfach diese meandernde Bewegung. Und der Inhalt lässt sich ja eigentlich ganz leicht zusammenfassen, aber er öffnet sich so für verschiedene Spielarten des Kinos. Also ein Vater erhält den mysteriösen Brief seiner Tochter und sie kündigt darin ihren Abschied an. Also da liegt schon Spannung in der Luft. Ist es ein Abschiedsbrief? Ist es eine Aufforderung zur Suche? Der Vater setzt sich dann in Bewegung und der Film wird zum Roadmovie durch Georgien. Und die Tochter ist ja Fotografin und sie sollte überall die Bolzplätze, also die improvisierten Fußballplätze in der Provinz aufnehmen. Und der Vater betätigt sich wie ein Detektiv, geht auf Spurensuche. Gleichzeitig hat der Film aber auch einen dokumentarischen Touch, weil er Land und Leute kennenlernt, der Vater. Und dann gibt es diese Erzählerstimme, Susanne.
Samsachuris Shemdek, Irakli Megobartan Ertat, Nachin Sajmela Zawa.
Und diese Stimme verleiht dem Film dann noch etwas Märchenhaftes. Und Kobarice spielt auch mit den Elementen des magischen Realismus. Also der Vater wird begleitet von dem Freund der Tochter. Das ist eine total rätselhafte Figur, weil die unsichtbar ist. Man hört nur seine Stimme. Scheint aber für den Vater und für alle anderen nichts Außergewöhnliches zu sein. Und zu der meandernden Bewegung des Films gehört auch noch, dass man immer mal so nach links und rechts abschweift und dann entdeckt man Hunde, Katzen und auch mal einen roten Sportwagen.
Und in dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch über die Ästhetik des Films sprechen, gewöhnungsbedürftig, denn gedreht wurde Dryleaf auf einem alten Handy und alt heißt so rund 20 Jahre alt, also vor diesen Superkameras in den Handys und dementsprechend unscharf und verwaschen sind auch die Bilder. Warum diese ästhetische Entscheidung?
Ja, ich könnte jetzt natürlich das alles aufgreifen, was du gesagt hast und sagen, oh, wir sehen immer wieder Pixel, die Farben sind verwaschen, man erkennt die Mimik auf den Gesichtern gar nicht, ja, und man muss sich erstmal so ein bisschen einfummeln. Aber ich finde dann, dass diese Bilder doch so ein hintersinniges Eigenleben entwickeln. Und ich finde auch die Landschaftsaufnahmen, die Naturaufnahmen total spannend, weil einerseits sind sie, weil sie nicht so ganz scharf sind, haben sie sowas Impressionistisches, eine Wiese und die Blumen. Dann gibt es immer wieder Wälder, da gehen Fußbälle verloren. Die Kinder trauen sich nicht rein, weil, das kann man verstehen, man sieht die Konturen der Blätter nicht und es sieht wirklich aus wie ein schwarzes Loch. Und er setzt es ja auch immer wieder ganz bewusst ein, Kobarice, wir können mal reinhören, auch mit der Musik, die hat ja immer wieder was Stummfilmartiges.
Das ist also ein Ausschnitt aus dem Film Dryleaf. Anke, du hast ja schon gesagt, die verschwundene Tochter wollte Fußballfelder fotografieren. Warum eigentlich Fußball?
Ja, das wird dann auch noch mal ganz interessant eingebaut. Der Vater im Film wird ja von Kobarices Vater gespielt. Und der Filmvater ist dann ja Sportdozent. Und er erklärt am Anfang eben, warum Fußballlinien braucht. Das Tor besteht aus geometrischen Figuren. In der Mitte gibt es den Kreis. Das wird alles aufgemalt. Und das sehen wir dann ja auch auf diesen Bolzplätzen. Und so dringt so ein bisschen die Moderne in der Natur ein, weil diese Bolzplätze sind auf Wiesen oder am Flussufer, Waldränder. Und überhaupt hat der Film so ein Faible für Türen, Pfosten, Fenster, also für die Moderne auch, die so immer wieder einzieht. Und der Fußball hat aber auch eine emotionale Ebene, weil die Kinder, die spielen, sind natürlich eben manchmal freudig oder manchmal wütend. Also da ziehen dann noch die Gefühle in die Bilder ein.
Ich glaube, es ist jetzt schon klar geworden, Kobarice ist eine sehr eigene Kinostimme, auch eine einzigartige, aber natürlich bewegt er sich auch in bestimmten Filmtraditionen. Wie siehst du das? Wie würdest du den einordnen?
Ja, also sein erklärtes Vorbild ist ja Ota Giuseppiani, der große Georgier, der in den 1960er Jahren Meisterwerke geschaffen hat, wie die Weinernte oder Es war einmal eine Singdrossel. Und beide sind eben sehr musikalische Regisseure. Also die schneiden nicht inhaltlich, sondern die schneiden ihre Filme, montieren die Bilder nach dem Rhythmus. Und beide lassen sich einfach Zeit, um auf Stimmungen und Atmosphären einzugehen, die sie an Orten vorfinden, beobachten dann eben die Menschen in diesen Orten. Und so hat Giuseppiani in den 60er Jahren viel von der Absurdität des sozialistischen Lebens eingefangen. Aber Kobarice erzählt auch viel über Georgien. Also der Vater landet da mal in einem ehemaligen Gemeindehaus. Das zeigt ihm der frühere Hausmeister. Der sagt, ach, hier war auch mal Kino und alles. Und wir fragen uns dann, wo ist die Gemeinschaft heute? Also so Fragen kommen dann auf, aber nicht nur dieser ehemalige Hausmeister, alle Menschen sind immer sehr herzlich und gastfreundlich und auch hier wird der Vater auf ein Glas Wein eingeladen.
Das Kino des Alexandre Kobarice, Anke Lewicke hat es vorgestellt und der Anlass ist sein neuer Film Dry Leaf, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Vor 3 Jahren hat der kanadische Regisseur Daniel Roher einen Oscar bekommen für den besten Dokumentarfilm. Und zwar für Nawalny über den gleichnamigen russischen Oppositionsführer. Nun legt Daniel Roher seinen ersten Spielfilm vor, The Piano Tuner. Der hatte im vergangenen Jahr Weltpremiere beim Filmfestival in Telluride und kommt nun nächste Woche in die Kinos. Patrick Heidmann hat den Film gesehen und mit dem kanadischen Regisseur gesprochen. Patrick, im Zentrum von The Piano Tuner stehen ganz dem Titel entsprechend 2 Klavierstimmer. Ein Beruf, der im Kino bislang kaum behandelt wurde, zu Unrecht?
Ja, nach diesem Film würde ich sagen, absolut zu Unrecht. Denn in der Tat macht Roher die Faszination und auch die Komplexität dieses Berufes wirklich greifbar. Nicht umsonst geht es hier gleich um 2 solcher Klavierstimme. Der einmal ist da der alte Horowitz, gespielt von Dustin Hoffman, der seit Jahrzehnten in New York seinem Job nachgeht, inzwischen aber jetzt nicht mehr so richtig gut hört und auch deswegen einen jungen Assistenten an seiner Seite hat. Und das ist Nicky, gespielt von Leo Woodall. Der ist schüchtern und zurückhaltend, selbst hochbegabt am Klavier und mit dem perfekten Gehör gesegnet, aber auch traumatisiert nach einem Unfall und der damit einhergehenden Hyperakusis, einer krankhaften Überempfindlichkeit gegen laute Geräusche. Als sein Mentor dann im Krankenhaus landet, muss Nicky den Laden schmeißen, wobei er sich nicht nur in die aufstrebende Komponistin Ruthie verguckt, sondern eher zufällig auch auf kriminelle Abwege gerät. Und da bekommt das dann mit einigen nicht unbedingt zimperlichen Gangstern zu tun.
Nun hatte ich schon erwähnt, Daniel Roher kommt eigentlich vom Dokumentarfilm. Wie kommt es zu dem unerwarteten Wechsel zum fiktiven Erzählen?
Tatsächlich kann man wohl sagen, dass der Oscar-Gewinn für Nawalny ziemlich viel damit zu tun hat, dass Roher jetzt eine ganz neue Richtung einschlägt. Denn nicht nur öffneten sich dadurch neue Türen für ihn in Hollywood, sondern vor allem verspürte er plötzlich diesen riesigen Druck, der mit der Frage einhergeht, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und das hat, wie er mir berichtete, zu einer ziemlichen Blockade geführt und im nächsten Schritt dann dazu, dass er sich dachte, ich muss was machen, was ganz anders ist, was ganz weit weg ist aus meiner Komfortzone. Und da besann er sich dann auf seinen alten Traum, Spielfilme zu drehen. Und die Erfahrung, die er gerade gemacht hat, dieses Versiegen der Kreativität und auch die Frage, bin ich überhaupt noch Künstler, wenn ich gar keine Kunst mehr mache, das hat er alles jetzt in diesen Protagonisten Nicky fließen lassen. Und weil er zufällig über die Freundin seiner Frau einen Klavierstimmer kennenlernte und davon ganz fasziniert war, hat er das alles ja in diese Geschichte gepackt.
Merkt man denn The Piano Tuner noch die dokumentarischen Wurzeln von Daniel Roher an?
Überhaupt nicht. Und genau das fand ich eben total spannend. Das ist ein unglaublich rasanter, sehr geschickt konstruierter Spielfilm, der so gut funktioniert, als habe Roher nie irgendwas anderes gemacht. Und so ist es auch eine Art Kino, die gerade aus den USA im Moment überhaupt nicht mehr kommt, wie zu den Hochzeiten Hollywoods, weswegen es kein Wunder ist, dass er gesagt hat, Scorsese, die Coens, Paul Thomas Anderson, das sind große Vorbilder für ihn. Wobei seine Cinephilie sehr früh auch schon ganz anders beeinflusst wurde, wie er mir gesagt hat.
When I was in high school, Als ich noch zur Schule ging, mit 15 oder 16, studierte ein Freund meines Bruders bereits Film an der Universität in Toronto. Über ihn kam ich an die Lehrpläne fürs zweite und dritte Semester. Ich ließ immer wieder meine Highschool-Kurse sausen, um zur Uni zu fahren, Filme zu gucken und an den Diskussionen teilzunehmen. Das war meine Einführung ins internationale Kino. Italienischer Neorealismus, französische Nouvelle Vague, japanisches Kino. Es dauerte einige Jahre, aber so habe ich wirklich ein immer tieferes Verständnis für diese Art von Filmen entwickelt.
Gerade die Liebe zum europäischen Kino, die, glaube ich, wird man nach dem New York-Flair von The Piano Tuner in Rohrers nächsten Film noch deutlicher sehen. Denn als ich mit ihm sprach, befand er sich schon in Italien, wo da dreht er gerade einen Film namens Positano mit Zoe Saldana und Matthew McConaughey. Und da geht es wohl sehr europäisch zu.
Du hast ja schon erwähnt, Dustin Hoffman spielt, auch Leo Woodall. Ein sehr prominentes Ensemble für seinen ersten Spielfilm. Wie sehr tragen denn die SchauspielerInnen zum Gelingen des oder die Schauspieler zum Gelingen des Films bei?
Rohrer selbst sagt, dass die Chemie zwischen Schauspielern für ihn eigentlich noch wichtiger ist als das, die tollste Kameraarbeit oder die aufwendigsten Spezialeffekte, wenn es um das Gelingen eines Films geht. Da würde ich nicht widersprechen. Mich selbst hat dieses Ensemble wirklich sehr überzeugt. Vor allem Leo Woodall, den kennt man bislang ja eher so als Verführer, als Love Interest im letzten Bridget Jones Film oder auch aus Serien wie One Day oder White Lotus. Hier schafft er es auf ziemlich spannende Weise, sowohl diese actionbetonte Physis der Rolle, als auch das feinsinnig Künstlerische glaubhaft zu machen. Rohrer selbst schwärmt aber noch aus anderen Gründen von ihm.
Leo taught me a lot about acting and a lot about directing actors, and one of the lessons he taught me was,
Leo hat mir viel über die Schauspielerei beigebracht und darüber, wie man Schauspieler inszeniert. Eine der Lektionen war, vertraue einfach den Abläufen und den Leuten, die du engagiert hast. Es gehört zu den Binsenweisheiten des Filmemachens. Die richtigen Menschen zu verpflichten, ist die halbe Miete. Die Vorstellung, Schauspielern Anweisungen zu geben, hat mir vorher Respekt eingeflößt. Aber ich habe schnell gemerkt, dass man mit der richtigen Besetzung nicht viel tun muss. Talentierte Schauspieler machen die Arbeit eines Regisseurs sehr einfach.
It's kind of makes your job as a director easy.
Und apropos talentierte Schauspieler, ich habe wirklich lange auch Dustin Hoffman nicht mehr so gerne zugesehen. Und dann gibt es noch die Newcomerin Havana Rose Liu, die wunderbare Tova Feldschuh und sogar Jean Reno in einer Gastrolle. Das fand ich wirklich sehr überzeugend, dieses Ensemble.
Also klingt so, dass der Film dir durchaus gefallen hat. Ist er genauso Oscar-verdächtig, wie es Nawalny war?
Naja, Oscar-verdächtig ist vielleicht für so einen doch Genre-Film nicht ganz das richtige Wort, aber ich hatte wirklich eine richtig gute Zeit im Kino, muss ich wirklich sagen. Nicht nur wegen der SchauspielerInnen oder auch wegen des tollen Soundtracks, irgendwo zwischen Klassik und Jazz von Herbie Hancock und Co., die dem Film so einen ganz eigenen Rhythmus geben, sondern weil Rohrer es wirklich gelingt, eine spannende, mitreißende und wie ich finde überraschende Mischung da auf die Leinwand zu bringen. Es ist Gangster-Thriller, Liebesgeschichte und musikalisches Drama in einem und eine Art Geschichte, wie man sie dieser Tage sonst eigentlich nur noch in Serienform sieht, und deswegen würde ich sagen, unbedingt angucken.
Ein schwärmerischer Patrick Heidmann über den Film The Piano Tuner, der am Donnerstag bei uns in die Kinos kommt. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.